Deutschlandfunk, der Tag.
Schon ziemlich krass, wie der US-Präsident da über sein Land spricht.
This country has gotten bloated and fat and disgusting and incompetently run.
Also aufgeblasen, dick und hässlich und mit unfähiger Führung. So hat Trump die USA Mitte der Woche genannt. Und darum wissen er und sein Berater Elon Musk ja auch, was dringend angesagt ist, nämlich zehntausende Leute rauszuschmeißen.
Last week the president encouraged me to be more aggressive. And I was like, okay, you know, yes, sir, Mr. President, we will indeed do that.
Ja, schon klar, wenn der Präsident Musk auffordert, noch aggressiver vorzugehen, dann macht er das natürlich, sagt er, wobei manche sich da gar nicht so sicher sind, wer von beiden das Sagen hat. Fast jeden Tag gibt es Nachrichten aus den USA, kleinere und größere Weichenstellungen, die viele mit allergrößter Sorge sehen, die es gut finden würden, wenn die Vereinigten Staaten eine liberale Demokratie blieben. Und das wollen wir heute mal wieder zusammenfassen. Von einem Bundesgericht gibt es jetzt auch Kontra. Und wenn wir über tektonische Verschiebungen in den USA sprechen, dann kommen wir auch an den Entwicklungen bei der traditionsreichen Washington Post aus dieser Woche nicht vorbei. Also der Zeitung, deren Leitspruch ja lange war, Democracy dies in darkness. Und nach Jahrzehnten des Kampfes zwischen dem türkischen Militär und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, der PKK, gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer. Anführer Öcalan hat seine Anhänger nämlich dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen. Wie groß oder klein die Chancen auf Frieden jetzt sind, auch das schauen wir heute genauer an. Das ist der Tag. Heute am 28. Februar 2025. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Wir haben uns hier ja schon mal angeguckt, wie Donald Trump in den USA den Umbau des Staates vorantreibt. Kritiker nennen es ein Aushöhlen des Staates. Trumps Berater Elon Musk hat weitgehend freie Hand und seine sogenannte Effizienzsteigerungsabteilung genannt Doge. Jetzt am Wochenende, da hat Trump Musk nochmal aufgefordert, noch aggressiver vorzugehen. Und was genau das heißt, das gucken wir uns jetzt wieder mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon an. Hi Doris, grüß dich.
Hallo.
Lass uns jetzt erstmal über diese E-Mails sprechen, Doris, die Musk ja angekündigt hat. Danach sollten alle Bundesangestellten aufgefordert werden, darzulegen, was und ob sie überhaupt gearbeitet hätten und was, Doris, wenn nicht?
Ja, das war, wie gesagt, eine E-Mail. Was haben Sie letzte Woche gemacht, stand in dem Betreff. Und das kam von der E-Mail-Adresse HR, Human Resources. Das ist das Office of Personal Management, was sozusagen hinter Elon Musk sich dann organisatorisch um diese Dinge kümmert, über dessen Adresse Elon Musk auch schon früher E-Mails verschickt hat. Ja, und diese E-Mail, über 2 Millionen Bundesbeschäftigte haben die bekommen übers Wochenende und haben gedacht, wie, was? Und das ist gar nicht mein Vorgesetzter, wie soll ich reagieren? Das war die Panik auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es auch eine Menge Panik in einigen Agenturen und Ministerien. Denn wenn wir uns vorstellen, da bekommt jeder CIA-Mitarbeitende, jede FBI-Beamtin bekommt diese E-Mail und soll da Auskunft geben. Das ist den Behördenchefs nicht recht. Sie wussten aber auch nicht genau, wie reagieren. Es hat etwas gedauert und dann kam von einigen Ministerien, unter anderem eben FBI und den Diensten, die Anweisung, nein, auch dem Pentagon, bitte antwortet nicht auf diese E-Mail. Aber eben die Angst war, wenn man es nicht tut, wird man gefeuert. Und tatsächlich kam ja dann auch irgendwann eine zweite E-Mail verbunden mit dieser Drohung, wenn sie ein zweites Mal nicht antworten, führt dies zur Kündigung. Das Ganze war wirklich ein fürchterliches Durcheinander für die Betroffenen. Dazu kam die Kabinettssitzung. Wir haben da ja eben schon ein bisschen was draus gehört. Am Mittwoch, wo Elon Musk dabei war, und Donald Trump, der hat Elon Musk gefeiert. Er hatte vorher ihn schon auf True Social gefeiert und gesagt, der Mann sei ein Genius und wer nicht reagiere von den Bundesbeamten, der werde halb gefeuert, semi-fired oder gefeuert. Was mache ich da als Beschäftigter draus?
Klassischer Fall von zwischen Baum und Borke hängen. Und das war aber, hast du mir gesagt, auch nicht die letzte E-Mail.
Nein, am Samstag sollen jetzt alle Bundesbeschäftigten wieder eine E-Mail bekommen und dann sollen sie wieder auflisten, wie schon von Elon Musk aufgefordert, was sie getan haben. Aber diesmal kommt diese E-Mail wohl von den eigenen Behörden und Vorgesetzten. damit das Ganze wahrscheinlich auch mit Blick auf die Gerichte gerichtsfester erscheint.
Und das ist für mich das Stichwort, denn gerade heute gibt es ja ein Urteil von einem Bundesgericht aus Kalifornien. Was sagt das jetzt?
Ja, das ist ein Bundesrichter dort, der hat den US-Behörden vorübergehend untersagt, weiter Beschäftigte zu entlassen. Er hat erklärt, die Entlassungen seien, Zitat, illegal und müssten gestoppt und aufgehoben werden. Er hat dann weiter ausgeführt, es sei der Kongress, der US-Kongress, der Ministerien und Agenturen der US-Regierung die Befugnis gegeben habe, personell einzustellen und zu entlassen. Und dann, Zitat, das Office of Personal Management, also das, was de facto Human Resources hinter den Entlassungen, da die von Musk angestoßen werden, steht, das, so der Richter, habe nach keinem Gesetz in der Geschichte des Universums irgendeine Befugnis, Mitarbeiter einer anderen US-Behörde einzustellen oder zu entlassen. Die könnten nur ihre eigenen Mitarbeiter eben in diesem Human Resources Büro einstellen und entlassen.
Ist aber nicht das letzte Wort, denn das hat der Supreme Court, richtig?
Ja, und wie gesagt, es ist erstmal alles ausgesetzt und das ist auch noch nicht das Urteil, auch wenn man so eine Idee bekommt, in welche Richtung das gehen könnte. Und deswegen ist auch völlig unklar, was das jetzt praktisch für die Menschen bedeutet, die schon entlassen sind, die jetzt in den nächsten Tagen entlassen werden. Und es ist auch unklar, wie schnell und ob sich die US-Regierung daran halten wird.
Das ist die nächste Gretchenfrage, wo ich mit dir auch einfach nochmal zusammenfassen wollte, was bisher geschah. Denn es hat in den letzten Wochen da ja auch, ich finde, ziemlich aufsehenerregende Äußerungen gegeben von Musk und auch von Trump, die bei uns aber ein bisschen untergegangen sind. Musk hat sinngemäß gesagt, was das denn für eine Demokratie sei, in dem jedes dahergelaufene Gericht im Prinzip den demokratisch gewählten Präsidenten stoppen könne. Und Trump selbst, der hat ja ein Dekret erlassen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass nichts anderes sagt, als dass sozusagen die letzte Entscheidung in Rechtsfragen beim Präsidenten, bei ihm selbst liege.
Bei Musk, ja, der hat sich aufgeregt über, Zitat, keine Demokratie, sondern die Tyrannei der Justiz. Aber das hat er ja schon öfter getan, wenn es um Urteile geht, die nicht in seine Richtung gehen. Donald Trump hat diesen Satz auf seinem Netzwerk True Social verbreitet, wer sein Land rettet, der verletzt kein Gesetz.
Napoleon.
Das ist noch kein, das soll eins sein von Napoleon. Das ist noch kein Dekret hier in den USA. Aber wir erleben ja, wenn der Präsident etwas sagt, dann macht das Kabinett mit und dann macht auch die republikanische Mehrheit im Kongress eigentlich fast immer mit. Mitmachen tun sie, manchmal meckern sie etwas, manchmal offen, wie im Falle, dass Russland jetzt der neue Freund der USA ist und die Ukraine nicht mehr und die Europäer auch nicht. Aber sie ändern nichts an der Politik. Diese Richtung, die Gerichte zu kritisieren, das machen alle Regierungen, aber ja, das geht deutlich weiter. Und das passiert nicht erst seit heute. J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, der hat schon 2021 mal geschrieben, damals auch auf X, dass Richter, Zitat, nicht die legitime Macht der Exekutive kontrollieren dürfen. Und er hat damals einen Spruch zitiert, der wird Präsident Andrew Jackson zugeschrieben, auch eine von Donald Trumps Ikonen. Und der hatte 1832, als der oberste Gerichtshof ein Urteil getroffen hatte, was ihm gar nicht gefiel, der soll gesagt haben, naja, jetzt solle der oberste Richter seine Entscheidung einfach mal durchsetzen.
Okay, also alles nicht unbedingt Musik in den Ohren derer, die finden, dass Gewaltenteilung eigentlich eine ganz gute Sache ist im Rechtsstaat. Lass uns jetzt nochmal zurückgehen zu diesen massiven Entlassungen, dieses Hin und Her. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Ich habe den Eindruck, da tröpfeln jetzt fast jeden Tag Meldungen. Kannst du uns den Überblick geben, welche Behörden sind da jetzt im Moment besonders betroffen oder wo sind vielleicht auch jetzt schon die Folgen besonders gravierend?
Es betrifft alle Behörden. Es geht wirklich quer durch. Es gibt ja zwei Arten von, ich sag mal, Veränderungen, Entlassungen, Menschen, die gefeuert werden. Das eine sind die die aus ideologischen Gründen oder aus Gründen der Rache, weil sie zu tun hatten mit Trumps Gerichtsverfahren, zum Beispiel im Justizministerium entlassen wurden oder in Bereichen der US-Bundesbürokratie, die Dinge verfolgen, die Donald Trump oder auch Elon Musk nicht für nötig erachten oder die ihnen zuwider sind. Und dann gibt es aber eben dieses systematisches überall Kürzen. Und das hat teilweise wirklich chaotische Züge angenommen. Das führt auch zu Dingen, die diese Regierung mit ihren Wählern eigentlich nicht wollen kann. Zum Beispiel die großen Kürzungen im Pentagon, wo jedes Jahr 8% der Mitarbeitenden, es ist ein riesiges Ministerium, muss man sagen.
900.000 zivile Angestellte habe ich gelesen, also fast 1 Million.
Richtig,
totaler
genau.
Irrsinn eigentlich.
Das sind viele. Und ein Viertel davon sind Veterans, also ehemalige Militärangehörige, häufig welche, die in den letzten Kriegen der USA gekämpft haben. Die sind jetzt genauso betroffen auch wie andere. Dasselbe gilt für das Ministerium für Veterans Affairs, was sich eben um ehemalige Militärangehörige, vor allem auch um deren Gesundheit und Gesundheitsprobleme kümmert. Auch da die Kürzung trifft eben auch diese Menschen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Sinne ist von irgendeinem Amerikaner und sicher auch nicht von Trumps Wählern. Wir haben Kürzungen im Gesundheitsministerium, die im Augenblick eklatant sind, weil die USA einen riesigen Ausbruch der Vogelgrippe erleben, hat ganz viele Bestände nicht nur von Geflügel, sondern auch von Milchvieh inzwischen erreicht. Eierpreise sind in astronomische Höhen gegangen. Wir zahlen jetzt in manchen Gegenden für 12 normale Eier zwischen $5 und $7. Und auch dort wurde wild gekürzt und zum Beispiel Mitarbeiter, die daran arbeiteten, diesen Virusausbruch zu bekämpfen. Als irgendjemand das dann gemerkt hat und gesagt hat, ihr könnt doch nicht die rausschmeißen, war es eigentlich schon zu spät, weil diese Leute jetzt nicht mehr bereit sind, darüber berichten amerikanische Medien, einfach so wieder zurückzukehren. Und so gibt es ganz, ganz viele Geschichten.
Ein Beispiel waren noch diese Experten für Atombombensicherheit. Das ist hier in Deutschland auch durch die Medien gegangen, die eben auch einfach mal gefeuert wurden, bevor dann auffiel, dass es vielleicht eine ganz gute Sache ist, sich mit Leuten zu umgeben, die davon schon ein bisschen Ahnung haben. Wenn wir jetzt noch mal im Gesundheitsbereich bleiben, dann ist ja teilweise ist nicht nur das Problem mit den Entlassungen, sondern teilweise auch die Frage, wer dort in einem Ministerium den Ton angibt. Gesundheitsminister ist jetzt ja Robert F. Kennedy, ein ausgewiesener Impfgegner. Viele Nobelpreisträger, die haben vor seiner Berufung ja auch gewarnt. Und jetzt ist ein ungeimpftes Kind in Texas an Masern gestorben, infolge einer Maserninfektion. Wie massiv ist das Problem?
Ja, es ist ein großer Masernausbruch in Texas und im benachbarten Bundesstaat New Mexico. Konzentriert sich wohl, aber nicht ausschließlich auf eine Gemeinde von Mennoniten dort. In Texas gibt es Ausnahmen von der Impfpflicht eben für solche religiösen Gruppen. Und auch die Schulkinder sind in diesen Fällen von den vorgeschriebenen Impfungen für Kinder befreit. Das Kind ist gestorben. Die Gesundheitsbehörden dort versuchen, das natürlich einzudämmen. Es ist der erste Tod nach einem solchen Masernausbruch seit 10 Jahren. Ja, was hat der Gesundheitsminister, der neue, der ja bekannt ist für seine langjährige Impfgegnerschaft, erklärt? Er hat die Erkrankung heruntergespielt, hat gesagt, es sei nichts Außergewöhnliches. Er hatte auch die Fakten nicht anscheinend vorlegen, sprach von 2 Toten in der Öffentlichkeit, bislang erfreulicherweise nur 1 totes Kind. Also das ist genau dieser andere Aspekt. Das sind nicht die chaotischen, wilden Entlassungen nach dem Motto, jeder Bürokrat ist einer zu viel, weg damit, sondern da schaut einer eben anders auf so ein Problem.
Und es sind einfach wahnsinnig viele Baustellen. Deswegen im Sinne eines Themenhoppings gehe ich jetzt mit dir nochmal weiter zu einer Baustelle. Jetzt wiederum aus dieser Woche die Entwicklung bei der ja wirklich absolut traditionsreichen Washington Post. Also das ist die Zeitung, die den Watergate-Skandal aufgedeckt hat, die immer stand für ausgesprochenen publizistischen Mut und für Gradlinigkeit. Der ist jetzt ein krasser Kurswechsel verordnet worden. Und da haben jetzt aber wiederum Trump und Musk nicht direkt ihre Finger im Spiel, sondern ein weiterer US-Milliardär, den aber auch alle kennen, nämlich Amazon-Gründer Jeff Bezos, dem die Washington Post eben seit einigen Jahren gehört. Gib uns da den Überblick.
Ja, ich ziehe das Bild noch ein klein bisschen auf. Das Motto der Washington Post lautet Democracy dies in darkness. Die Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Und Jeff Bezos, wir erinnern uns, er ist einer derjenigen, die bei Donald Trumps Amtseinführung in der zweiten Reihe saßen. Und jetzt hat er der Meinungsseite seiner Zeitung viel beachtet, verordnet, dass diese künftig ausschließlich die, Zitat, persönlichen Freiheiten und die freien Märkte verteidigen werde. Meinungen, die diesen widersprechen, die sollen nicht mehr veröffentlicht werden. Und er hat seinen leitenden Redakteur auf der Meinungsseite gefragt, ob dieser das vertreten werde. Und der hat gesagt nein und von sich aus gekündigt. Und zur Begründung sagte der Milliardär, das Internet, das decke heutzutage eine breite Palette von Ansichten ab. Und die Zeitung werde sich, also seine Zeitung, werde sich deshalb auf die beiden Kernprinzipien persönliche Freiheiten und freie Märkte verteidigen. Auch wenn wir jetzt derzeit von Zöllen und allem, was nicht freier Markt ist, wieder reden, eigentlich im Zusammenhang mit dieser US-Regierung, sind diese Werte natürlich eher Werte, die dieser US-Regierung entsprechend als der Kurs, den die Washington Post vorher gefahren hat.
Ja, besonders interessant natürlich auch vor dem Hintergrund der Äußerungen von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er den Europäern ja vorgeworfen hat, dass hier die Meinungsfreiheit geschliffen werde. Also ist schon interessant. Lass uns den Bogen jetzt noch einmal schlagen. Du bist für unser Programm, für den Deutschlandfunk, also fürs Radio, in dieser Woche auch schon der Frage nachgegangen, wo eigentlich der zivilgesellschaftliche Aufschrei bleibt. Massendemonstrationen, große Märsche, das haben wir, wenn uns nichts entgangen ist, hier bisher noch nicht beobachtet. Woran liegt das?
Ja, dazu vielleicht zwei kleine persönliche Anmeldungen. Ich habe wirklich viele Hinweise von Nutzerinnen und Hörern bekommen. Wo bleibt denn die Berichterstattung über die Proteste? Heute bekam ich eine E-Mail von einer Hörerin, die hier in den USA lebt und die wiederum sagte, es gibt doch Proteste, warum berichten Sie nicht darüber? Es gibt diese Proteste, nur sie sind im Vergleich zu dem, was wir vor 10 Jahren erlebt haben oder zu Beginn der ersten Trump-Präsidentschaft 2017 wirklich vergleichsweise klein. Und ich habe auch mit einem Protestforscher gesprochen, einem Juristen, der mir sagte, dafür gibt's mehrere Gründe. Erstmal natürlich die Ermüdung. Hier in diesem Land, sagt er, protestieren Menschen seit 10 Jahren gegen Trump und sie sehen nicht, dass sich irgendwas ändert. Selbst als der nicht Präsident war, war er ständig präsent irgendwie und sei es durch seine Prozesse. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Menschen sich bemühen, einen Überblick zu behalten, wenn sie politisch interessiert sind, aber das ist schwer. Und dass sie deswegen sagen, jetzt warten wir erstmal ab, was diese ganzen zig unübersichtlichen Gerichtsfälle, es gibt ja wer weiß wie viele Klagen, wie die nun ausgehen werden und ob sich die Regierung dann daran hält und das Ganze in ein besseres Fahrwasser kommt. Andere Leute sagen, und das sagen ganz viele in den USA, ja, die Bundesbehörden müssen dringend mal überholt werden. Das kann nicht so weitergehen wie bisher, da müssen Veränderungen her. Am Anfang ist das immer ein bisschen chaotisch, jetzt lass doch erstmal ein bisschen schauen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich gegen diese Politik sind. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Es gibt auch noch die Demokraten im Kongress, die allerdings sehr wenig faktische Mittel haben, bei Mehrheiten der Republikaner in beiden Kammern des Kongresses Dinge in ihrem Sinne zu gestalten oder zu stoppen oder zu verändern. Sie können manches herauszögern, aber mehr als das eigentlich nicht. Vielleicht noch mal öffentlich protestieren über die sozialen Netzwerke. Das gibt es. Nur mir sagte auch jemand, mit dem ich gesprochen habe, der früher viel demonstriert hat, man hat nicht den Eindruck, dass irgendeins der üblichen Instrumente, die es im demokratischen Prozess gibt, dass diese Regierung in irgendeiner Form darauf reagiert. Und das führt eben bei vielen zur Frustration und zum Rückzug ins Private.
Dankeschön, liebe Doris, dass du das wieder für uns so griffig zusammengefasst hast. Und wir bleiben im Gespräch. Danke für heute.
Gerne.
Und ein Thema, das haben wir jetzt nur ganz kurz angesprochen, das ist ja der Umgang Donald Trumps mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hatte Trump ja für massive Irritationen bei den europäischen Partnern gesorgt, auch in der Ukraine selbst, einfach weil er mal viel von dem übernommen hat, was zur Ukraine sonst eher aus dem Kreml zu hören ist. Zum Beispiel hat er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ja als Diktator bezeichnet. Umso interessanter, was er dann gestern auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt hat, nämlich auf die Reporterfrage, ob er immer noch findet, dass Selenskyj ein Diktator sei. Da hat er das hier gesagt.
Did I say that? I can't believe I said that.
Also er fragt, ob er das wirklich gesagt habe. Und das könnte jetzt eben ein Einlenken sein oder einfach ein Bluff. Jedenfalls einer der Gründe, warum das Treffen heute in Washington zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten für die allermeisten sehr spannend zu werden verspricht. Die beiden wollen ja ein Rahmenabkommen besiegeln über den Abbau von Rohstoffen in der Ukraine. Kommt für unseren Podcast heute aber leider zu spät. Die Pressekonferenz läuft dann abends erst, wenn dieser Podcast, wenn der Tag hier schon längst im Feed ist. Aber worum es geht, das haben wir hier in diesem Podcast Mitte der Woche schon mal genauer angeschaut. Sarah Zerback im Gespräch mit unserer Expertin Sabine Adler. Und das ist die Folge vom 26. Februar, in der es ja auch um den CDU-Move gegenüber einer Reihe von NGOs gegangen ist. Also wer das verpasst hat und dazu gerne mehr wissen würde, kann ich sehr empfehlen. Der letzte Anlauf für einen Friedensprozess, der ist vor knapp 10 Jahren gescheitert. Seit den 80er Jahren haben die Kämpfe zehntausende Menschenleben gekostet. Der Konflikt der türkischen Regierung mit der in Europa als Terrororganisation gelisteten kurdischen Arbeiterpartei, kurz PKK. Ziemlich überraschend hat dann gestern deren Anführer Abdullah Öcalan seine Anhänger dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen. Und von einer historischen Chance sprach da zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün, die sieht eine Demokratisierung oder auch eine Normalisierung allerdings noch in weiter Ferne.
Ich habe das Gefühl, dass man eben nicht diese Gelegenheit wahrnimmt, um eine Demokratisierung herbeizubringen. Denn wenn Sie sich vorstellen, wie viele kurdische Bürgermeister im Gefängnis sitzen, wie viele Abgeordnete im Gefängnis sitzen, also das wäre eigentlich der erste Schritt, um eine Normalisierung herbeizuführen, dass die entlassen werden.
Und was da jetzt möglicherweise in Bewegung kommt oder kommen könnte, das schauen wir mit unserem Korrespondenten in Istanbul an. Uwe Lüb ist in der Leitung. Hallo Uwe.
Hallo.
Lass uns jetzt nochmal auf den Ausgangspunkt von gestern kommen. Abdullah Öcalan sitzt ja seit vielen Jahren in Haft. Da kann er natürlich nicht einfach eine Pressekonferenz geben. Wie ist das gelaufen gestern und was genau war seine Botschaft?
Hätte er übrigens gerne gewollt. Also nicht unbedingt eine Pressekonferenz, aber im Gespräch war eine Videobotschaft, die er gerne aufzeichnen wollte und die verbreitet werden sollte. Aber da hat es dann aus dem Justizministerium der Türkei geheißen, nein, das geht natürlich nicht, dass Inhaftierte irgendwelche Videobotschaften verbreiten. Es gab dann eine schriftliche Nachricht, die verlesen wurde von Ahmet Türk. Das ist ein türkischer Politiker kurdischer Herkunft. Der war mal Bürgermeister der Großstadt Mardin. Und von Pervin Buldan ist eine der Vorsitzenden der Partei DEM, die Nachfolgepartei der Partei HDP, die vielen als Pro-Kurdische noch eher in Erinnerung ist. Und die haben dann einen Brief Öcalans oder seine Botschaft verlesen in Istanbul, wurde extra ein Saal angemietet. Es gab auch eine sehr große Aufmerksamkeit. Vorher waren sie am Vormittag noch einmal auf der Gefängnisinsel Imralı. Da sitzt Abdullah Öcalan ja ein. Es war auch schon der dritte Besuch. Und die Herleitung, warum er zu seinem Aufruf kommt, das war dann der erste Teil des Briefes oder der Botschaft, dass die PKK in den vergangenen Jahrzehnten immer schwächer geworden sei und der bewaffnete Kampf quasi überholt sei und man jetzt eben auf Demokratie setze. Und das gipfelte dann in dem Aufruf, macht eine Versammlung, beschließt euch in den Staat und in die Gesellschaft zu integrieren, so wie es jede Gruppierung tun wird, deren Existenz nicht nicht durch Gewalt beendet wurde. Und alle Gruppen müssen, damit meint er halt alle Untergruppen der PKK, müssen die Waffen niederlegen und die PKK als Ganzes muss sich auflösen. Das war die Botschaft und die wurde eben von Ahmet Türk und Pervin Buldan so verlesen. Erst auf Kurdisch, dann auf Türkisch.
Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz bei Öcalan bleiben, der ja auch nach wie vor als PKK-Anführer genannt wird von den Nachrichtenagenturen in der Berichterstattung. Wie geht das vom Gefängnis aus, eine Organisation, wie gesagt, aus europäischer Sicht, aus türkischer Sicht, auch aus deutscher Sicht, eine Terrororganisation zu führen?
Also ich glaube nicht, dass er sie tatsächlich führt, schon gar nicht operativ. Aber er wird eben noch von sehr vielen verehrt, von PKK-Anhängern sowieso, aber auch von Kurdinnen und Kurden, die sonst nichts mit der PKK zu tun hatten oder haben. Und weil er der Gründer der PKK war oder ist und allein deshalb sein Wort schon noch ein gewisses Gewicht hat, kommt ihm da eine bestimmte Rolle zu. Und es gibt gar keine so klare Führungsstruktur in der PKK, wie es das damals in den Anfängen unter Öcalan gab. Und der eigentliche Aufruf, der das ja alles ins Rollen gebracht hat, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, der hat sich auch direkt an ihn, an Abdullah Öcalan gerichtet, nämlich von Devlet Bahçeli. Das war schon im Herbst vergangenen Jahres. Da hat er gesagt, Öcalan soll die PKK auflösen, dann sei der PKK-Terror endlich vorbei. Naja, und last not least hat Öcalan selbst diese Rolle des Anführers immer wieder auch neu für sich beansprucht. Nach dem ersten Besuch von einer Delegation bei ihm im Gefängnis, da hat er die Nachricht überbracht, ich habe Kompetenz und Entschlossenheit, einen notwendigen positiven Beitrag zu leisten. Also er hat durchaus von sich aus das Heft des Handelns in seiner Hand gesehen.
Und was wir jetzt auch an dieser Stelle noch liefern müssen, wir sind jetzt im Jahr 2025, schauen auf einen Konflikt, der jetzt wirklich seit Jahrzehnten andauert, zurückgeht auf die 80er Jahre. Worum geht's da eigentlich?
Also es ist ein sehr alter Konflikt seit Gründung der PKK in den 1970er Jahren eigentlich. Da ging es zuerst ja um einen eigenen Staat. Das ist dann später von Öcalan selbst als unrealistisch verworfen worden. Und später ging es dann nur, in Anführungszeichen muss man das setzen, nur noch um Anerkennung und Gleichstellung von Kurdinnen und Kurden in der Türkei. Der Konflikt ist dann in den 80er Jahren erstmals wirklich eskaliert und gewalttätig geworden. Und es gab unzählige Anschläge und auch massive Reaktionen seitens der Türkei mit einem tragischen Höhepunkt sicher 2015 in Diyarbakir. Da gab es ja quasi bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn nicht sogar Bürgerkrieg, Häuserkampf. Und in der Summe über all die Jahre sind rund 40.000 Tote auf beiden Seiten zu beklagen. Also durchaus eine schwere Last für den Frieden im Land.
Und nach allem, was ich jetzt in der Berichterstattung höre, ist dieses Statement von gestern jetzt nicht aus heiterem Himmel gefallen, sondern es hat vorher eben auch schon Gespräche und Verhandlungen gegeben. Was ist darüber klar?
Das wissen wir leider nicht so ganz genau, außer dass es eben eine Delegation der DEM-Partei, wie gesagt früher HDP, also eine sogenannte pro-kurdische Partei, aber nicht gleichzusetzen mit der PKK, obwohl das in der Rhetorik rechtsextremistischer Politiker und auch Erdogans immer wieder passiert ist. Also diese Delegation der DEM-Partei, die hat mit Öcalan auf Imralı, dieser Gefängnisinsel, auf der er einsitzt, gesprochen, durfte ihn besuchen dreimal und hat auch mit PKK-Anführern im Nordirak gesprochen. Was wir aber nicht wissen ist, welche Rolle spielt hier der türkische Staat? Und da gibt es tatsächlich nur Spekulationen, nämlich dass der Geheimdienst der Türkei schon seit mindestens einem halben Jahr oder sogar noch länger mit Öcalan geredet hat, vielleicht sogar verhandelt hat, dass der Geheimdienst Zugriff auf den prominentesten Gefangenen möglicherweise der Türkei in diesem Hochsicherheitstrakt auf einer Insel hat. Das ist klar. Ob es da wirklich Gespräche oder sogar Verhandlungen gegeben hat, wir wissen es leider nicht.
Und wie reagiert die türkische Regierung jetzt offiziell?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr verhalten. Wir haben seit gestern auch darauf gewartet, dass der Präsident Recep Tayyip Erdogan selber was dazu sagt. Das hat er bisher nicht. Dafür Efkan Ala, das ist einer der Vizevorsitzenden der AK-Partei von Recep Tayyip Erdogan, der hat gesagt, na gut, wenn sie die Waffen niederlegen, dann ist das prima und sich auflösen. Und wenn sie es nicht tun, dann gehen wir so gegen sie vor wie gehabt. Also nach meinem Eindruck hat er sich da sehr unbeeindruckt gegeben. geben. Dann haben wir heute gehört, Ömer Çelik, Sprecher der AK-Partei, der sagt, das Hauptziel ist eine Türkei ohne Terrorismus. Es ist wichtig, dass die terroristische Organisation, also die PKK, meint er, entwaffnet wird und vollständig aufgelöst wird. Das ist aber auch im Grunde genommen eher faktisch und überhaupt nicht bewertend. Und er hat angedeutet allerdings, dass Erdogan sich am Montag möglicherweise dazu äußert, von ihm selbst bisher, wie gesagt, dazu nichts. Dafür hat reagiert der Oppositionsführer in der Türkei, Özgür Özel von der CHP. Der sagt, das ist Erdogans Strategie. Er sagt überhaupt nichts von diesem ganzen Prozess und hat ihn bisher so gut wie überhaupt nicht erwähnt oder bewertet. Er schickt Bahçeli vor, Devlet Bahçeli von der rechtsextremistischen MHP, die Erdogans Regierung unterstützt. Er schickt Bahçeli vor, einen öffentlichen Vorstoß zu machen und so einen Appell in die Welt zu setzen, dass Öcalan doch die PKK auflösen solle. Und wenn es dann am Ende erfolgreich sei, so die Unterstellung von Özel, dann sei das natürlich Erdogans Verdienst und sein Sieg.
Das heißt, wenn wir versuchen, einen Strich drunter zu machen, dann ist jetzt für den Moment noch völlig offen, ob das jetzt wirklich der Auftakt sein könnte zu einem echten Friedensprozess?
Absolut. Es wäre ja auch nicht der erste Friedensprozess, der scheitert. Aber er kann durchaus gelingen. Ich glaube, die Menschen sind es ziemlich satt, auch Kurdinnen und Kurden, dass es diese ganzen Auseinandersetzungen immer wieder gegeben hat und immer wieder auch neue Anschläge drohen zumindest und gelegentlich tatsächlich auch noch verübt werden. Aber de facto ist die PKK in der Türkei ja jetzt schon gar nicht mehr vorhanden. Sie operiert, wenn, dann von Nordsyrien oder Nordirak aus. Und wie man dort am Ende dazu steht, also ob man den Aufruf Öcalans befolgen wird oder nicht, das ist überhaupt noch nicht klar. Es gibt Signale aus dem Nordirak, dass man das ganz positiv einschätze. Aus Nordsyrien heißt es dagegen vom Chef der SDF, Abdi. Sie fühlten sich eigentlich gar nicht angesprochen. Der Aufruf richte sich doch an PKK-Guerilla-Kämpfer, aber doch nicht an sie. SDF, muss man dazu sagen, besteht überwiegend aus der JPG und die wird als militärischer Arm der PKK in Nordsyrien gesehen. Nennt sich zwar immer wieder eigenständig, aber man kann ihr, glaube ich, getrost eine große Nähe zur PKK unterstellen. Und dann sind natürlich viele Fragen noch offen. Wird es Sammelstellen für Waffen geben, die abgegeben werden? Sollen? Wird es eine Amnestie für frühere PKK-Kämpfer geben? Wird die PKK ihrerseits zum Beispiel abgesetzte Bürgermeister in den kurdischen Städten wieder einsetzen und so weiter? Und wir wissen auch überhaupt nicht, was mit Öcalan passiert. Wird er persönlich am Ende was davon haben, wenn es gelingt? Womöglich sogar freikommen? Also noch eine ganze Menge offene Fragen.
Dankeschön, dass du uns den Überblick heute geliefert hast. Vielen Dank und viele Grüße nach Istanbul an Uwe Lüb.
Gerne. Tschüss.
Und das war der Tag heute vom 28. Februar 2025. Sissi Herdnick und ich, Sandra Schulz, wir waren heute das Team. Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Gerne mailen an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön erstmal fürs Zuhören für heute. Und tschüss.